order. Statement, the Prime Minister.
With permission, Mr. Speaker, I would like to update the House on the negotiations for our departure from the European Union.
Willkommen beim Klavaterkast 155. Ich sitze hier mit John Wirth. Hallo John.
Hallo, guten Abend.
Ja, und es geht um Europa und dann auch um den Brexit. Ja, John, warum lade ich dich ein zu Europa? Vielleicht kannst du kurz sagen, wer du bist, außer Europäer.
Ja, Europäer bin ich und EU-Bürger bin ich immer noch. Also ich komme ursprünglich aus Großbritannien. Ich habe seit so über 15 Jahren im Bereich der Europapolitik gearbeitet. Ich lehre Europapolitik an der Europakolleg in Brügge in Belgien. Ich habe auch vorher im Europäischen Parlament gearbeitet. Mhm. Meine hauptsächliche Arbeit ist zurzeit, ich mache Online-Kommunikationsberatung für unterschiedliche EU-politischen Kunden. Ich arbeite für die Europäische Kommission, für unterschiedliche Kampagne-NGOs, die im groben EU-politischen Bereich tätig sind. Ich schreibe auch einen Blog, das ist unter meinem eigenen Namen johnworth.eu, zu EU-politischen Themen. Das schreibe ich schon seit über 10 Jahren und da gibt es über 2000 Blog-Einträge zum Thema EU, Online-Kommunikation, Brexit und ein bisschen so deutsches Politik und Technologie auch dazu. Naja, und ich wohne in Berlin, also ich bin dann selbst von diesem britischen Austritt dann selbst betroffen und ich habe mich dann sehr intensiv mit dieses Thema dann beschäftigt seit einer Weile. Vorher war ich auch Vorsitzender der Junge Europäische Föderalisten, so JEF Europe in Brüssel. Also ich habe dann jahrelang auch für Föderalismus gekämpft. Also ich bin noch Föderalist, obwohl ich das nicht in meinem so Berufsalltag jetzt heutzutage dann mache. Also ich arbeite so im Bereich der Europapolitik, aber ich lebe Europapolitik praktisch so jeden Tag. Also ich arbeite überall in Europa, ich gehe über Grenzen jede Woche. Und wenn Europa zusammenbricht, also habe ich nicht nur so ein politisches Problem und es geht gegen meine Ideologie, sondern ich habe auch ein praktisches Problem. Also wie kann ich dann weiterleben, wie ich zurzeit lebe? Also das ist zumindest eine kleine Einführung.
Ja, das klingt ja schon sehr interessant. Also du sagst, du bist immer noch europäischer Bürger. Kann man das eigentlich verlieren, den Status europäischer Bürger? Ich meine, wenn das doch so eine richtig Bürger-Dings-Geschichte ist.
Ja, so leider in die EU-Verträge, dass es mit einer nationalen Bürgerschaft verknüpft. Also dass so eine EU-Bürgerschaft alleine kann man nicht kriegen. Also das bedeutet, dass sobald Großbritannien geht aus der EU, dann verliere ich auch meine Rechte als EU-Bürger. Also Stimmrechte für eine Europawahl oder das Recht, an eine europäische Bürgerinitiative teilzunehmen. So, solche Rechte verliere ich. Also natürlich, das ist vorher nie passiert, weil das ist das erste Mal, dass ein Mitgliedstaat der EU versucht, die EU zu verlassen. Mhm. Manche Leute haben so vorgestellt, okay, dann fügen wir irgendeine Art so EU-Bürgerschaft ohne diese Verknüpfung mit nationales Recht ein. Aber das ist nicht die höchste Priorität in der Brexit-Austrittsverhandlungen gerade. Also das bedeutet, sobald Großbritannien raus aus der EU ist, dann verliere ich auch dann meine Bürgerrechte leider.
Aber das ist ja wirklich seltsam. Also ich dachte immer, wenn man diese Rechte hat, dann hat man sie.
Also Leute haben versucht, das so vor ein Gericht zu bringen. Also ist das überhaupt möglich, diese Rechte zu verlieren, das so zu dem Europäischen Gerichtshof zu bringen, aber waren bis jetzt nicht erfolgreich. Also ich weiß nicht, ob wir das juristisch prüfen vor dem Austrittstag leider.
Ja. Gibt es denn für dich andere Möglichkeiten, EU-Bürger zu bleiben?
Glücklicherweise ja. Also ich habe gerade meinen Einbürgerungsprozess in Deutschland gerade begonnen. Ich habe diesen Einbürgerungstest vor ein paar Wochen schon gemacht. Ich warte gerade auf dem Antwort. Mache dann einen Sprachtest im kommenden Herbst und dann hoffe, dass vor der Europawahl und vor dem britischen Austritt, dass ich kriege dann die deutsche Staatsbürgerschaft.
Aha.
Das ist besonders wichtig, weil doppelte Staatsbürgerschaft ist nach dem Brexit dann nicht mehr möglich.
Aha.
Weil wegen deutsches Recht, weil in deutsches Recht steht, dass doppelte Staatsbürgerschaft für Leute aus EU-Ländern und der Schweiz möglich ist. Okay. Und wenn Großbritannien kein EU-Land mehr ist, ist dann doppelte Staatsbürgerschaft auch nicht mehr möglich. Ich hoffe, dass ich kriege meine Einbürgerung dann doch noch hin vor dem britischen Austritt. Aber Zeit ist leider sehr knapp.
Mhm, verstehe. Aber das ist ja wirklich seltsam, dass dann plötzlich da dass die doppelte Staatsbürgerschaft verboten ist, denn sonst gibt's die ja auch. Also ich meine, man hört doch immer wieder von doppelter Staatsbürgerschaft für Leute aus der Türkei und so. Dann
ja, aber dann grob, also ich will nicht so tief in der so Staatsangehörigkeitsgesetz in Deutschland Staatsangehörigkeitsgesetz reingehen, aber grob doppelte Staatsbürgerschaft ist in alle Fällen für Leute aus anderen EU-Ländern erlaubt.
Hm.
Aber dann ist es dann begrenzt für Leute aus anderen Ländern der Welt. Es gibt unterschiedliche Kriterien. Das ist in manchen Fällen dann erlaubt. Es ist juristisch unmöglich, irgendeine andere Staatsbürgerschaft abzugeben oder kostet das so viel oder ist es so hohen administratorisches Aufwand. Es ist leider sehr, sehr schnell und einfach, einen britischen Pass abzugeben. Man füllt ein Formular auf der Webseite der britischen Regierung aus, man bezahlt 250 Pfund und dann ist es dann schon fertig. Das bedeutet, dass wir Briten, wir erfüllen keine von den so generellen Kriterien in der Staatsangehörigkeit.
Ja.
Ich weiß, dass die Bundesregierung überlegt, diese Situation zu ändern, nicht wegen die Briten in Deutschland, sondern wegen die Deutschen in Großbritannien. Weil die Deutschen in Großbritannien, die stehen in einer riesen Schlange mit 3 Millionen anderen EU-Bürger und da in Großbritannien gibt es nur eine Behörde, für diese Einbürgerungsprozess zuständig ist, das sogenannte Home Office. Und dieses Argument, also dass Deutschen da müssen so lange warten, bis die britische Pässe kriegen in Großbritannien, dieses Argument kam relativ gut an bei der deutschen Bundesregierung. Sie sagen, hey, Moment mal, also das ist ein Nachteil für deutsche Bürger in Großbritannien, weil die müssen da so lange warten, weil die britische Regierung so unfähig ist. Also sehen wir dann mal, ob wir finden irgendeine Lösung, damit es dann vielleicht ein bisschen länger geregelt sein könnte, wenn irgendeine Übergangsperiode das doppelte Staatsbürgerschaft wäre, immer noch möglich.
Ja.
Aber auch diese Lage ist sehr ungewöhnlich, weil es gab kein Beispiel, in Deutschland zumindest, als doppelte Staatsbürgerschaft war so jahrelang möglich, Leute haben das gemacht und so, und dann nicht mehr möglich. Also es ging dann rückwärts, also das passierte nie. Also Deutschland hat diese Regelung für doppelte Staatsbürgerschaft einfach ein bisschen schrittweise liberalisiert in den letzten paar Jahrzehnten. Aber es ging nie so rückgängig wie diese Situation mit den Briten. Aber das ist, die Briten sind natürlich da schuld. Also Deutschland ist selbst natürlich nicht da schuld.
Ja, gut, das ist natürlich, macht es natürlich nicht besser.
Ja, genau.
Aber
der Lage, das ist, was wir sehen mit dem britischen Austritt. Also das betrifft Millionen von Menschen in kleinen und sehr praktischen Arten und Weisen. Also das macht unser Leben auf so eine so praktische Ebene ein bisschen schwieriger. Also ich weiß nicht, wie... Kann ich auf jeden Fall in Deutschland dann weiterleben ab März nächstes Jahr, wie ich gerade lebe? Mhm. Also ich bin selbstständig. Welche Rechte habe ich hier noch als Selbstständiger?
Mhm.
Ich mache Arbeitsverträge in unterschiedliche europäische Länder. Ist das dann doch noch möglich? Also es sind nur 9 Monate vor dem Austritt und wir haben keine Sicherheit, von wie solche Dinge dann funktionieren können.
Naja, klar. Naja, das ist sehr schwierig. Ja, das ist, ich frage mich auch, wie das dann alles gehen soll. Aber es soll ja eine Verlängerung geben, ne? Es soll ja eine Übergangsphase von 2 Jahren geben.
Ja und nein, also es gibt grob eine Einigung, dass man kriegt nicht alles hin bis den 29. März 2019.
Mhm.
Und dann so eine Übergangsperiode bis Ende 2020. Aber was wir jetzt schon entdecken, ist, man kann nicht alle Probleme während so einer Übergangsperiode einfach lösen. Also vielleicht finden wir eine Lösung für diese Frage der doppelten Staatsbürgerschaft. Aber die so Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und anderen Ländern der Welt zum Beispiel kann man nicht regeln mit so einer Übergangsperiode, weil Großbritannien ist dann nicht mehr Mitglied der EU, also es ist dann anders gesehen von Drittländern wie den Vereinigten Staaten oder Südkorea oder so. Das bedeutet, dass die Änderungen beginnen schon März nächstes Jahr, aber die größten Änderungen, wenn Brexit läuft nach Plan, das wissen wir natürlich nicht so genau, kommen dann vielleicht dann erst Dezember 2020, oder Ende Dezember 2020. Aber ja, der Lage ist, ja, fängt schon an, nächstes Jahr etwas schwieriger zu sein.
Ja. Ja, das kann natürlich sein, ja, ja. Ja, also das ist, klingt alles nicht so gut. Aber kommen wir doch nochmal zurück auf deine Aktivitäten. Du warst ja da bei den europäischen, jungen europäischen Föderalisten sehr aktiv, ne? Was sind das für Leute? Oder?
Also es gibt etwa, oder es gab damals etwa 20.000 Mitglieder, also theoretisch Leute zwischen 18 und 30 Jahre alt. In der Realität die meisten so Studenten, so zwischen der 18 und 24, 25, in über 30 europäische Länder. Die sind Leute, die ein Interesse an EU-Politik haben, viele Politikwissenschaftsstudenten, Wirtschaftswissenschaftler, Juristen. Und die setzen sich ein für eine so verbesserte EU, eine demokratische EU, für eine europäische Verfassung. Die waren immer für die Erweiterung der EU, dass alle, zumindest alle Balkanländer rein in die EU kommen können. Die setzen sich hauptsächlich ein für eine repräsentative Demokratie auf europäischer Ebene, so ein parlamentarisches System auf europäischer Ebene und sehen das dann als Weg, die europäische Demokratie zu verbessern. Die sind gegen so ein Europa der Nationalstaaten, die sind für eine deutlich transparenter EU. Also das sind die hauptsächlichen Aufgaben oder Kampagnenschwerpunkten der jungen europäischen Föderalisten. Also es ist ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen, dass jemand aus Großbritannien sowas tut, weil Föderalismus in Großbritannien ist schlecht verstanden und um zu sagen, dass man Föderalist ist, hört man in Großbritannien nicht so regelmäßig. Aber das fand ich und finde ich immer noch das beste Weg, die EU zu demokratisieren und einfach so, dass man macht die EU verständlich für EU-Bürger, weil wir leben alle in so repräsentative Demokratien, also wir wählen unsere Parlamente, wir wählen sogar das Europäische Parlament schon, aber Demokratie oder wie sagt man das, Accountability funktioniert nicht so richtig auf europäischer Ebene. Also dafür habe ich mich für so Föderalismus so eingesetzt, um diese Systeme dann möglichst zu verbessern. Und obwohl ich nicht mehr da so als Mitglied aktiv bin, ich schreibe auch auf meinem Blog zum Thema Föderalismus.
Ah ja. Gut, was ist denn eigentlich die Idee hinter dem Föderalismus? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher spezifizieren, weil das doch jetzt ein bisschen unkonkret ist. Dann versteht man vielleicht auch, warum das in Großbritannien ein Problem ist und anders.
Nee, also in Großbritannien ist ein Problem, weil Föderalismus ist nicht Zentralismus. Also das verstehen die Deutschen, aber das verstehen viele andere europäische Länder nicht. Es ist nicht zu sagen, dass man muss alles auf europäischer Ebene machen. Die Föderalisten sagen, dass die EU brauche einige oder Macht in einige Themenfelder mehr, so eine gemeinsame Sicherheit und Außenpolitik zum Beispiel. Aber andere Themenfelder, die man schon auf europäischer Ebene macht, Agrarpolitik zum Beispiel, also da sehen nicht alle Föderalisten den Sinn, sowas auf europäischer Ebene zu machen. Also die Begründung ist dann, die Dinge, die man so nur transnational regeln kann, Umweltprobleme, Klimawandelbekämpfung, Europa so Rolle in der Welt, also weil europäische Länder einfach so klein haben Armeen, die so klein und so schwach sind, so weltweit zu agieren. Die sind die Themenfelder, die man überhaupt auf europäischer Ebene dann machen muss. Also es ist in erster Stelle so dann eine Kompetenzverteilung. Welche Fähigkeiten, Kompetenzen muss die EU haben? Weil die sind Dinge, die so die über die Mitgliedstaaten hinaus geregelt werden müssen. Mhm. Also das ist die erste Frage, so eine Kompetenzverteilung. Welche Kompetenzen braucht man auf welcher Ebene? Die zweite Frage für Föderalisten ist dann, wie trifft man dann auf europäischer Ebene Entscheidungen? Tut man das nach einer transparenten und demokratischen Art und Weise mit einem gewählten Parlament, vielleicht irgendeine Art Senat und eine europäische Regierung? Also man baut die Europäische Kommission in eine Art Regierung um. Und wie passt man da auf, dass dann dieses Entscheidungsprozess dann auch dann demokratisch legitim ist? Mhm. Also die sind dann die zwei wichtigsten Dinge, so eine Kompetenzaufteilung und eine demokratische Entscheidungsprozess. Also da, obwohl die EU hat schon manche Elemente von so einer föderales System, in manchen anderen Themenbereichen sind wir weit davon weg. Und das ist, wo die Föderalisten sich dann einsetzen, diese Dinge zu ändern. Also gibt es eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zum Beispiel? Da sind wir sehr, sehr weit davon entfernt. Gemeinsame europäische Lösungen für die Flüchtlingspolitik zum Beispiel. So, da sind wir auch, gibt es auch einen Mangel. Also das ist grob, wie die Kernteile von europäisches Föderalismus, zumindest aus meiner Sicht.
Ja, naja, das ist ja schon ganz interessant. Und warum ist das in Großbritannien eigentlich dann so negativ angesehen, wenn man sich vorstellt, dass doch die Briten auch, ich meine, es sind ja ein vereinigtes Königreich, ne? Und sie haben ja inzwischen zumindest einen Ansatz von föderaler Struktur.
Ja und nein, also Großbritannien ist also ein halbwegs dezentralisiertes Staat, aber das so, Föderalismus ist etwa so bottom-up, also wo die Elementen von dem föderalen Staat haben selbst eine Verantwortung und geben das an die föderale Ebene weiter nach oben. Das britische System ist ein bisschen anders. Also alles kommt von dem Parlament in London und ein bisschen politisches Macht ist dann an den Regionen verteilt. Mhm. Was wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben, besonders in Relationen zwischen London und Edinburgh, ist, das kann dann andersrum gehen. Also London kann versuchen, dieses Macht so zurückzunehmen. Aber grob, die britische Debatte, es geht nicht um Föderalismus. Was die Briten haben Angst von so ein überzentralisiertes EU. Mhm. Und weil die Briten denken, dass die noch eine Weltmacht sind, die haben dann oder hatten dann Angst, dass die EU könnte diese so britische Weltrolle halbwegs dann ersetzen.
Ah, ja.
Also meiner Meinung nach, die haben nicht Angst vor Föderalismus, sondern Angst vor einem so zentralisierten EU, was die Briten benennen Föderalismus. Aber akademischer Sicht ist es halt nicht.
Ja? Ja, ja, ja.
Es ist auch der Fall, dass die Briten haben nie so wirklich verstanden, wie europaweites Demokratie funktionieren könnte. Wahlbeteiligung bei Europawahlen in Großbritannien zum Beispiel war traditionell niedriger als in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten. Mhm, das bedeutet, dass die Briten haben, und die britische Debatte war nie, dass Wähler in Großbritannien haben gemeinsame Interessen wie Wähler in Frankreich oder in Deutschland. Mhm. Und dass man könnte sowas so gemeinsam regeln. Also für die Briten war die EU immer so ein Spiel zwischen die Regierungen. Also das aus meiner Sicht ist nicht demokratisch legitim, aber für die Briten, also das war das britische Verständnis von wie die EU funktioniert. Das ist so eine Staatenbund, Und alles kann dann zwischen die Regierung im Europäischen Rat dann geregelt werden.
Also ja, das ist ja ein Konzept, auf das wir gleich auch noch kommen werden. Das ist interessant, dass du da jetzt schon das für Großbritannien veranschlagst. So, mal gucken, ob das wirklich dann auch so ist. Jetzt haben wir über die europäischen Föderalisten gesprochen und die Vorstellung. Jetzt vielleicht nochmal eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich grenzenloses Europa. Warum ist es eigentlich gut? Also ich meine, es hat doch immer funktioniert mit den Grenzen. Gut, da gab es zwar Kriege, jetzt kann man sagen, die Kriege, die sind jetzt überwunden, und also Krieg wollen wir nicht mehr, aber wieso kann man nicht weiter Grenzen haben?
Ja, aber wenn wir blicken ins Geschichte zurück, sehen wir in zwei Regionen von Europa, die Benelux-Länder und die nordische Länder, die haben einfach alleine auch in den Benelux-Ländern seit der 50er Jahren einfach entschieden, unsere Grenzen sind so kompliziert, die können wir nicht mehr richtig kontrollieren. Also wenn man guckt, wie kompliziert die Grenze zwischen die Niederlande und Belgien ist, wo es gibt manche Städte oder manche Dörfer, wo der Grenze geht so quer durch die Mitte von dem Dorf. Also das ist nicht, dass die EU hat sowas geregelt, so von alleine. Also es gab diese so Nordic Union und auch Benelux zuerst.
Ja.
Und dann eine kleinere Gruppe von Ländern hat dann entschieden, in dem luxemburgischen Kleinstadt Schengen, das ist an der so Dreiländereck Luxemburg, Deutschland, Frankreich, dann in der 90er entschieden, okay, das erweitern wir dann, weil wir sehen, dass das hat gut funktioniert in vielen Ländern. Das ermöglicht dann den alltäglichen Austausch zwischen europäischen Ländern, wenn es keine Grenzkontrollen gibt. Und auch kam während dieser Periode diese sogenannten Prozess 92, um das europäische Binnenmarkt so fertig zu machen. Also das war eine so langjährige Prozedur während der 80er Jahre, um so grenzüberschreitendes Handel innerhalb der EU zu ermöglichen mit gemeinsamen Standards und Freihandel durch die EU. Um das zu ermöglichen, man wollte auch keine Grenzkontrollen mehr aus wirtschaftlicher Sicht. Das auf dieses Basis hat die EU dann, müssen wir mal sagen, erfolgreich 20 Jahre lang grob dann auf dieses Basis dann gearbeitet. In viele Grenzregionen, in der Nähe von Salzburg zum Beispiel oder Frankreich, Spanien, das hat so gut funktioniert, dass Leute wohnen auf einer Seite und gehen zur Schule auf der anderen Seite oder arbeiten auf der anderen Seite oder die Firmen machen Lieferungen auf der anderen Seite. Wir sind jetzt voneinander auf der Ebene so der Gesellschaft und auch wirtschaftlich so abhängig, dass es jetzt nicht, oder sage ich nicht mehr möglich ist. Aber man hat dann einen riesen Aufwand und sehr hohen Kosten, um diese Grenzen dann mal wieder dicht zu machen. Ein Problem gerade ist, die Regierung wollen zeigen, ja, wir tun was, wir machen was. Aber die Grenzen sind so kompliziert, dass das richtig jetzt dicht zu machen, ist fast unmöglich. Also die französische Regierung wollte die Grenze zu Luxemburg, ja. Denk mal, wie klein Luxemburg ist.
Ja.
Es gibt mehr als 25 Grenzübergänge zwischen Luxemburg und Frankreich. Die haben nur Kontrollen gemacht an die zwei Autobahngrenzübergängen, ja. Und die anderen blieben dann offen.
Ja, das bedeutet, klar.
Wenn wir jetzt die Grenzen dicht machen wollen, das wird uns eine Menge kosten für die Grenzpolizisten, die Grenzposten auch, die wir seit zwei Jahrzehnten nicht mehr verwendet haben. Und zweitens, weil wir wirtschaftlich und auch als einzelne Bürger voneinander jetzt so abhängig sind, dass so Quantität an grenzüberschreitender Verkehr ist jetzt deutlich höher als vor 20 Jahren. Also was die EU dann, die EU, wenn die das so angefangen haben, haben nie so daran gedacht, hey, Moment mal, also die haben nicht daran gedacht, dass so eine Situation könnte dann auftauchen, wo die Länder haben dann kein Verständnis dann mehr füreinander. Mhm. Und es gibt dann fehlende Vertrauen. Mhm. Also es war dann gesehen auch dann nach dem Fall der Mauer und die Integration der Länder von also Mittel- und Osteuropa in der EU in 2004 dann als eine, also aus ideologischer Sicht eine verdammt gute Sache, diese Grenzen abzubauen. Mhm. Also es ist dann sehr, sehr traurig, dass man da dann gesehen hat, dass in den letzten 2-3 Jahren das dann so rückwärts gegangen ist. Ich will nicht sagen, dass man könnte es nicht machen. Man könnte es machen, wenn man sowas machen wollte. Vielleicht nicht an der belgischen-niederländischen Grenze, aber der Grenze zwischen was Deutschland und Tschechien zum Beispiel. Das könnte man dich machen, wenn man genug Geld investieren will.
Ja, das
und genug Polizisten und genug genug organisatorischen Aufwand investieren würde.
Ich bin da gewandert vor einiger Zeit. Das ist nicht einfach.
Ja.
Hat es mal zwar sowas gegeben,
ja.
Aber das will man ja nicht. Man will ja nicht wieder den eisernen Vorhang da haben. Und wenn man den nicht möchte, dann wird das sehr, sehr schwer. Ja. Also dann gibt es da immer irgendwo eine grüne Grenze und das wird man nicht komplett abregeln.
Aber auch ein Teil diese Diskussion ist sehr, sehr interessant, weil die europäischen Politiker wollen irgendwie die Bürger beruhigen.
Mhm.
Das ist wichtiger, als die Grenzen richtig dicht zu machen.
Mhm.
Ich erinnere mich an eine Fahrt zwischen Dänemark und Deutschland. Ich saß da in dem Zug, so in die Richtung Süden, so über so Puttgarden, Fehmarnbelt. Und da kam dann ein Polizist durch den Zug und hat versucht, so die Reisepässe von aller Passagiere so kontrollieren. Und dann habe ich, wie ich immer mache, so gefragt, so, Moment mal, sind wir nicht im Schengen-Raum, also, das ist überhaupt möglich, hier zu kontrollieren. Nein, ich sage, meine Reise passt nicht, hier ist mein Führerschein, ist das ausreichend, so eine Art von Fragen. Und dann eine andere Passagiere neben mir hat dann gefragt, aber wieso stellen Sie dann solche Fragen? Also, der tut das für unsere Sicherheit. Nee, also das hilft unserer Sicherheit nicht und das begrenzt unsere Freiheit. Also pass auf hier bitte ein bisschen. Also darum geht es. Also es ist nicht eine reine so Sicherheitsfrage. Es ist eine Frage um ja, wir tun was. Was können wir tun? Okay, wir fügen einige Grenzkontrolle wieder ein. Und die so eine Art von politischen so Nischlösungen mag ich überhaupt nicht.
Ja, das ist schon ganz ganz schwierig da. Also auch das eine ist ja sicher, wird ja immer gesagt, ja, es geht da um den freien Fluss der Waren und so, nur um wirtschaftliche Aspekte, aber es sind nicht nur wirtschaftliche Aspekte. Ich glaube auch, dass es wirklich einfach mit diesen Grenzkontrollen ist einfach furchtbar unbequem. Und ich meine, ich reise nun auch oft und ich reise viel mit dem Zug. Und ich bin kürzlich, wollte ich eigentlich fliegen, dann ist mein Flug gestrichen worden und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt ich war in Florenz auf einer Tagung, bevor ich da in Florenz irgendwie jetzt, muss ich mir noch ein Hotel suchen und so, habe gedacht, ich nehme einfach den Nachtzug. Ne? Und es ist einfach sehr lästig, wenn dann morgens um 6 Uhr man da rausgerissen wird von irgendwelchen Polizisten, die dann nur gucken, sind die, der stellt das jetzt mal, denn er wollte hinterher keinen Pass sehen in unserem Liegewagenabteil, der guckte nur durch, sind die alle weiß?
Ja.
Und dann ging es weiter.
Es war genau gleich für mich auf diese gleiche Fahrt von Rom nach München. Ja.
In die andere Richtung ist es total bequem, da will niemand was wissen.
Genau.
Aber in diese Richtung kommt dann da gleich zweimal. Also das erste war offenbar in Salzburg eine gemeinsame Kontrolle von Österreichern und Deutschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine gemeinsame Kontrolle war, weil der eine meiner Ansicht nach eine deutsche Uniform anhatte. Das muss der Bundesgrenzschutz gewesen sein. Und dann kam meiner Ansicht nach nochmal die bayerische Polizei, auf jeden Fall Zivilleute. Da waren wir ja dann schon in Deutschland, das kann dann eigentlich nur die bayerische Polizei gewesen sein. Und die haben noch einen Schwarzen da rausgeholt.
Ne? Aber es ist genau gleich in diesem Zug zwischen Berlin und Prag zum Beispiel.
Naja,
ist genau gleich.
Naja. Und das, also ich finde das lästig. Also ich bin
da, stimme vollkommen
zu. Das ist doch, man fühlt sich immer so zurückversetzt in die Vergangenheit.
Genau.
Denn ich bin ja jahrelang dann da gefahren, ohne dass mich irgendjemand behelligt hat.
Oder ein anderes Beispiel. Die EU hat ein internationales Krankenhaus an der spanisch-französischen Grenze gebaut, so mitten in den Pyrenäen, so ist gegenüber von Font Romeo, das ist auf der französischen Seite, ich erinnere mich nicht an der Name der Dorf oder Kleinstadt auf der spanischen Seite. Die Bevölkerung auf beiden Seiten war nicht hoch genug, um überhaupt da ein Krankenhaus zu bauen. Aber wenn man zählte die französische und die spanische Seite gemeinsam zusammen, da war es dann ausreichend. Mhm. Also die EU hat dann so ein, was passiert dann, wenn man dann da eine Grenze wieder einführt? Oh, Moment mal, also den Krankenwagen kann nicht durch, weil es muss hier kontrolliert werden. Also die sind die guten Dinge, die EU getan hat, ja, solche Projekte zu finanzieren.
Mit dem Krankenwagen, das ist im Grunde auch absurd. Ich meine, bei meiner vorletzten Fahrt, da war ich im August 2016, da war ich nämlich auch mit dem Nachtzug unterwegs und da hatten beide Polizisten, also der österreichische und der deutsche, die kamen nacheinander, jeweils nur mich angeschaut und ist nicht in mein Abteil, also ich hatte dann Einzelabteil im Schlafwagen, ist nicht in mein Abteil reingekommen. Ich hätte also zum Beispiel in der Dusche eine ganze Flüchtlingsfamilie haben können. Das hat niemanden interessiert. Also auch das, ich meine, das ist im Grunde, da sieht man, es ist eine Simulation. Also es ist sinnlos, was da passiert.
Ja.
Und es werden halt die Leute gestört und deshalb ist das so absurd und eigentlich unbrauchbar. Naja, auf der anderen Seite gut. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, ja, wir brauchen sowas, aber gut, also ich halte das, also und wenn man es richtig machen würde, wäre einfach auch der Störungsfaktor zu groß, also da müssten sie ja die Züge anhalten und also alles, also das geht glaube ich gar nicht. Ja, jetzt wird ja immer gesagt, diese Kontrollen und so, das müsse gemacht werden, weil die Außengrenzen nicht sicher sind in Europa. Was meinst du denn dazu?
Das höre ich so ständig in Deutschland.
Ja. Ich höre das auch ständig.
Aber was bedeutet das? Unsere Außengrenzen sind relativ gut kontrolliert. Die Frage ist dann mehr, was macht man dann mit den Leuten, die europäischen Grenzen erreichen, in die Flüchtlingsboote oder in diese Boote über den Mittelmeer. Und ich kann auch, es ist, wenn so ein Boot ankommt, was tut man? Man lässt dieses Boot nicht andocken oder dann das Boot geht dann runter und die Leute ertrinken. Also das geht nicht.
Nee, das geht nicht. Das ist ja jedem
das
klar.
Ist nicht, okay.
Also keine,
wenn so ein Boot dann ankommt, was tut man dann mit den Menschen? Man kontrolliert diese Menschen, die manche davon leben schon jahrelang in Aufnahmezentren in Griechenland oder in Italien. Aber dann, weil dieses Last so groß ist auf diese Länder in Südeuropa, diese Länder haben dann einfach manche einfach weitergehen lassen. Ja? Dass die sind dann einfach zu anderen europäischen Ländern gegangen. Also diese Idee, dass wir brauchen einen besseren Grenzschutz, wofür? Die Grenzen sind schon gut kontrolliert, aber die Leute kommen doch noch an. Also diese Idee, dass eine verbesserte Grenzschutz hilft irgendwie. Was kann verbessert werden hier mit einem verbesserten Grenzschutz? Okay, vielleicht gibt es manchen Orten im Mittelmeer, die nicht kontrolliert sind und manche Leute kommen dann unkontrolliert und illegal in die EU hinein. Aber wenn ich höre diese Debatte in Deutschland, das ist nicht, was die Leute meinen. Die deutschen Politiker wollen einfach nicht, dass diese Leute, die Italien erreichen oder Griechenland erreichen, finden irgendeinen Weg, dann danach Deutschland zu erreichen. Und das ist dann dieses Grund, warum die eigentlich dann Grenzkontrollen wieder einführen. Dass statt einfach ein verbessertes europäisches Grenzschutz zu fördern, die sollen stattdessen eine bessere Aufteilung von den Flüchtlingen in unterschiedlichen europäischen Ländern dann vorschlagen. Weil das wäre dann vielleicht eine Lösung. Also, dass diese Leute, die in den Flüchtlingsbooten ankommen, die kein Geld haben, keine Papiere haben, wo, wenn diese Boote dann ankommen, man weiß ja nicht, wer ist eine richtige Asylbewerber oder wer tut das aus vielleicht wirtschaftlichen Gründen, kann man an der Grenze einfach nicht kontrollieren. Man kann die Boote nicht zurückschicken. Also diese Leute haben dann die EU dann erreicht. Und die Frage ist dann, tut man was für diese Leute da, wo die ankommen? Oder findet man irgendeine Lösung gemeinsam in Europa, damit alle EU-Länder ein Teil dieser Verantwortung dann übernehmen. Also ich finde dieses Argument, dass man löst dieses Problem mit einem verbesserten Grenzschutz oder dass man mache dann die Grenzen dann sicher oder so. Unsere Grenzen sind schon relativ sicher, zumindest mein Eindruck. Okay, vielleicht Italien oder Griechenland brauche dann vielleicht mehr Geld, weil die haben höheren Kosten, die Grenzen da dicht zu machen, als keine Ahnung, luxemburgische Grenzen. Vielleicht könnte man da so reden. Aber diese Idee, das ist so wie immer wieder hört man das, besonders von CSU-Politikern. Ja, wir brauchen einen verbesserten Grenzschutz. Wir machen die Grenzen nicht. Das ist keine Lösung. Und das nervt mir dann halt. Also diese Leute werden immer noch versuchen, nach Europa zu kommen. Warum? Weil es gibt Krieg und es gibt Unstabilität und es gibt verdammt große soziale und politische Probleme in so vielen Ländern in Nord- und Mittelafrika und im Nahen Osten. Also die EU muss sich auch darum kümmern, um eine Lösung für den Krieg in Syrien zum Beispiel. Also einfach mal so sagen, ja, wir machen die Grenzen dicht. Also das ist keine Lösung. Das nervt so viel, diesen Satz höre.
Naja. Das stimmt natürlich, das ist keine Lösung, das ist schon klar. Also eine Lösung wäre dann, was wäre dann eine Lösung? Ich meine, wenn du jetzt sagst, gut, die Lösung ist, dass man die Fluchtursachen beseitigt, dann stimmen sich ja alle zu, aber das geht natürlich nicht so.
Ja, aber da braucht man natürlich ein Jahrzehnt, bis man das halbwegs hinkriegt. Also eine Lösung in Syrien zu finden, also da habe ich den Eindruck, dass europäische Länder kümmern sich überhaupt nicht darüber gerade. Stabilität in Sudan oder Libyen zu kriegen, das ist auch eine sehr komplizierte Sache. Ja. Aber da auch, also es waren britische und französische Flugzeuge, die geholfen haben, Gaddafis Regierung zu stürzen. Was ist die Verantwortung von diese zwei Länder, das dann wieder zu stabilisieren? Aber dann, so ist deine Frage, also wir brauchen dann und wir müssen noch daran arbeiten, ist dann eine verpflichtende Aufteilung von dieser Flüchtlinge in der ganzen EU. Also ohne das ist es nicht möglich. Auch ohne Schengen. Ja? Wenn wir sagen, von heute bis morgen kein Schengen mehr, wir machen alle Grenzen dicht, das ist immer noch auch noch keine Lösung für Italien. Aber diese Leute kommen doch noch an. Also wir brauchen sowieso eine faire Aufteilung der Flüchtlinge. Die Zahlen der ankommenden Flüchtlinge gingen sogar runter diese letzten zwei Jahren. Also diese Zahl der Flüchtlinge, die Europa erreicht haben in dieses Jahr, waren mehr als also weniger als die Hälfte schon als letztes Jahr. Also ich finde, ich denke, ich bin so in diese Fragen liberal. Wir in Europa, wir sind eine reiche Region. Wir können damit umgehen, wenn wir mehr Leute aufnehmen. Also, und diese Leute fliehen in den meisten Fällen, diese Leute fliehen Krieg. Und das sehe ich als unsere Verantwortung, dass wir bieten eine sichere Ort für diese Menschen. Aber das kann man nur europaweit machen. Also, weil ich kann es durchaus verstehen, warum es so nervig ist in Italien und in Griechenland. Die sind Länder, die schon seit einem Jahrzehnt so nach der Finanzkrise wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben und dann auch dazu diese Last der Flüchtlingskrise. Also da muss mit Frankreich muss in erster Stelle viel mehr machen. Also Deutschland hat schon was da geleistet. Aber Aber Frankreich und Großbritannien ist eine andere Frage, aber Großbritannien hat auch sehr, sehr wenigen Flüchtlingen genommen. Mhm. Also das ist keine gemeinsame Lösung, aber das wäre meine Vorangehensweise. Also man macht einen Kampf gegen die Ursachen und auch eine faire Aufteilung.
Gut, also Frankreich kann man sagen, gut, die sollen mehr aufnehmen. Aber was ist zum Beispiel mit Polen? Bei Polen wird ja immer gesagt, naja, die sollten auch mehr aufnehmen. Aber dann sagen die wieder, ja, wir haben ja schon so viele Leute aus der Ukraine.
Da, es geht mir, zumindest mein Eindruck da, es ist mehr eine Frage der so nationale Identitäten da, dass Polen denkt, dass es einfach ist, so Christen aus der Ukraine zu nehmen, als Leute mit einer anderen Hautfarbe aus dem Nahen Osten. Mhm. Wenn man schaut in die Ideologie der polnischen Regierung.
Naja,
also da muss die EU auch regional auch agieren. Also manche Städte in Polen sind bereit, zum Beispiel mehr Flüchtlinge zu nehmen. Gdansk zum Beispiel. Könnte man irgendeine Lösung finden, damit eigentlich man findet eine Einigung mit manchen Regionen oder sogar Städte, wenn auch der nationale Regierung ein Problem damit hat. Oder dann, wenn Polen, wenn das stimmt, was du da sagst, okay, finde mal dann eine europäische Lösung, dann auch dafür. Okay. Wir haben so viele Tausend oder Millionen Leute aus der Ukraine genommen. Okay, zählen wir alle dann zusammen. Aber die bieten keine europäische Lösung dann an. Ja, nein, wir nehmen keine Flüchtlinge von der Mittelmeerregion. Also das ist die polnische Reaktion. Eine faire oder positivere Antwort wäre, okay, wir haben schon so und so viele Leute schon genommen. Also wir nehmen unsere Verantwortung für die Ukraine ernst. Das ist dann ein gutes Grund, warum wir keine Leute so von Italien oder Griechenland nehmen. Also das könnte gehen. Also, aber das wäre so eine kooperative oder positive Art und Weise, das zu kommunizieren. Einfach mal so, nein, solche Leute nehmen wir nicht. Das ist die Art der Kommunikation, was wir gerade hören. Das ist
natürlich dem Nationalismus.
Ja, genau. Und das hört man auch in Ungarn, Tschechien auch zum Teil.
Ja, was kann man da machen, wenn die Leute da so nationalistisch sind? Das ist halt schwierig.
Ja, aber Das auf dem Gipfel, vor 2 Tagen, das finde ich dann auch sehr nervig, weil das, wo wir eine deutlich verbesserte europäische Debatte wollen. Also da hat man eine Pressekonferenz mit Orban, wir nehmen keine Menschen. Und dann man hat dann separat dazu eine Pressekonferenz mit Merkel, wo Merkel sagt, okay, wir brauchen eine gemeinsame europäische Lösung. Aber wir brauchen eine Debatte zwischen diesen Leuten. Ja? Wie wäre es mit einem Fernsehprogramm, wo Merkel debattiert Orban um Lösungen für diese Situation zu finden?
Also bist du ein gemeinsamer Fernsehsender?
Nee, nicht so wirklich. Aber einfach, ich finde es so einfach für die einzelnen Länder einfach mal zu sagen, ja, wir nehmen unsere Verantwortung hier und das ist, was wir tun. Und die Antwort nicht auf den Punkten von den anderen. Also, dass diese nationale Medienumgebungen einen richtigen Austausch zu haben, ist oft schwierig. Ich bin nicht für so eine europaweite Sender, aber einfach mal so sagen, okay, wir finden Wege, gegenseitig diese Fragen zu stellen. Schau mal, wie es läuft mit Fußball, ja. Deutsches in der Halbzeitpause von deutschen Fußballspiele, die haben portugiesische Gäste aus Kolumbien, die übersetzen das sogar. Ich fand es super gut, das war aus Sicht der Sprachen, ja. Der legendäre Torwart aus Kolumbien war da, hat so ein Spiel so mitanalysiert vor ein paar Tagen. Hat das gleiche mit der Politik. Lädt Orban ein auf Anne Will und macht das in Simultanübersetzung. Also sowas, wenn die können das für die Weltmeisterschaft im Fußball machen, macht das auch für die Politik.
Weiß ich nicht, ob das Orban danach machen würde, weil er ja dann...
Der ist sehr gerne in Bayern immer unterwegs. Also,
naja, weil er da dann Zuspruch findet. Das ist dann schwierig. Ja. Naja, aber sonst ist das sicherlich eine gute Idee, wenn es da mehr Austausch gäbe. Das ist, glaube ich, richtig. Ja, jetzt soll ja natürlich Frontex auch nochmal, also die Grenztruppe da soll da noch aufgestockt werden.
Ja, genau.
Die gibt es ja noch gar nicht so lange, ne? Die gibt es ja, glaube ich, erst seit 2005.
Ja, also, ja, was kann man dazu sagen? Also, diese Debatte habe ich nie so richtig verstanden. Weil, was müssen wir gemeinsam in Europa regeln in Sachen Grenzschutz? Ist das, dass es fehlen manche Länder die benötigten Kompetenzen, um die Grenzen dicht zu machen? Ist das die Frage? Oder ist es, dass manche Grenzen schwierige zu überwachen sind, oder es gibt eine höhere Verantwortung an manche Grenze als an manche anderen? Okay, dann reden wir über eine gemeinsame europäische Lösung. Aber was mir fehlt an dieser Debatte, und ich muss dann auch sagen, dass ich bin kein Spezialist in Grenzschutz, ist, was brauchen wir genau? Ja, einfach mal, diese ganze Diskussion zu Frontex, es fällt in diese so sehr grobe Debatte ein, dass wir machen die Grenzen dicht. Okay, wir können das nicht alleine aus Italien oder Griechenland machen, wir brauchen eine europäische Lösung, die europäische Lösung ist Frontex. Okay, aber und in den vorgeschlagenen mehrjährigen Finanzrahmen ab 2020 gibt es deutlich mehr Finanzen sind für Frontex vorgesehen. Okay, alles gut, aber wie wir vor ein paar Minuten diskutiert haben, das sehe ich grob als keine Lösung für die Flüchtlingspolitik. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir wollen nicht, dass die Grenzen so dicht sind, dass wir schotten die EU ganz ab. Ich kann in diese Debatte, weil es ist immer so ideologisch geleitete Debatte. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Grenzkontrolleure brauchen wir überhaupt. Ich habe keine Ahnung. Und in dieser Debatte ist es so debattiert, dass wir nie eine richtige Ahnung haben, von was genau brauchen wir. Also was ist die praktische Lösung, was wir da dann brauchen. Also das ist ein bisschen mein Gefühl zu Frontex. Aber irgendwann mal, so ein Podcast in der Zukunft, kannst du vielleicht irgendwann so eine Grenzexperte da einladen, um einfach mal so, okay, was genau brauchen wir? Brauchen wir Schiffe? Brauchen wir Menschen? Brauchen wir technischen Lösungen, Drohnen? Keine Ahnung was.
Ja, ich verstehe es auch nicht, denn diese Behörde Frontex ist ja eigentlich nur zur Koordinierung da.
Ja, genau.
Die eigentliche Arbeit machen ja dann tatsächlich Nationale.
Aber es muss eine große Aufstockung der Mitarbeiter von Frontex geben, nach den Plänen.
Ja, ja.
Aber genau wofür?
Ja, man weiß es nicht. Genau. Also das ist sehr seltsam. Also der Sache muss ich nochmal nachgehen. Ja, ja. Vielleicht finde ich da tatsächlich, aber das ist schwierig, da einen Experten.
Irgendwo über Twitter finden wir irgendeine Grenzexperte.
Okay. Also wenn du das sagst.
Ja, gerne. Also im Anschluss von dieser Sendung, dann tweeten wir das und wir sehen, wer in unseren Netzwerken wir dann.
Okay, dann bin ich gespannt. Also das ist wirklich über Frontex würde ich wirklich gerne was machen, weil es mir wirklich gar nicht klar ist, wie das eigentlich funktioniert. Also ich habe mir einiges durchgelesen, zur Vorbereitung dieses Podcasts, habe ich dann gesehen, die haben da ihre Behörde in Warschau und wie das Ganze, man sieht auch ab und zu irgendwelche Schiffe mit der Aufschrift Frontex gesehen zu haben, aber das sind ja dann keine europäischen Schiffe, sondern die gehören ja dann wahrscheinlich der italienischen Marine, also es ging ja da um den Mittelmeerraum. Naja, also interessanter Punkt. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt mit den ganzen Streitereien und so, wo entwickelt sich denn Europa hin? Wird es jetzt mehr Integration geben, wie manche Leute fordern, oder weniger? Also du hattest vorhin schon gesagt, man hat das Gefühl, es geht zurück.
Ja, in Sachen Grenzen und Schengen, ich sehe eine Gefahr, dass es geht zurück. in Sachen Zukunft der Eurozone, da kommen wir vielleicht schrittweise ein wenig voran, auch mit dem kommenden mehrjährigen Finanzrahmen, aber sehr langsam voran. Mhm. Aber es ist nicht ohne Hoffnung, dass wir kriegen etwas dahin.
Aha.
Aber ich sehe, dass viele Kernelemente der EU sind irgendwie stabiler, als man denkt in der öffentlichen Debatte. Wenn man schaut, wie hoch ist die Unterstützung der EU in viele EU-Mitgliedstaaten, ja, dieses Wert ist höher heutzutage in Deutschland als seit 30 Jahren. Mhm. Wenn man schaut, stelle die Deutschen die Frage, sind sie dafür, oder ist es eine gute Sache, dass Deutschland ein EU-Mitgliedstaat ist? Ja, Antworten auf diese Frage ist höher in Deutschland als seit 30 Jahren.
Mhm.
Also ich sehe, dass die EU so rückblickend und defensiv in eine sehr gute Lage ist.
Mhm.
Wir sind mit was wir haben in der EU grob zufrieden.
Mhm.
Wie kommen wir voran? Da haben wir gar keine Ahnung. Also das ist irgendwie das. Schau mal auch, diese unterschiedlichen populistischen Parteien in Italien zum Beispiel oder sogar FPÖ in Österreich. Vor 5 Jahren, die waren für einen Euro-Austritt oder sogar für einen Österreich-Austritt aus der EU insgesamt. Seit dem Brexit-Votum, diese Positionen sind nicht mehr vertreten von dieser Partei.
Es ist tatsächlich so, dass dank des Brexit da Leute jetzt...
Genau, also, aber es ist nur defensiv. Das bedeutet, dass was wir jetzt haben, ist irgendwie stabil und auch relativ sicher.
Mhm.
Aber es gibt überhaupt keine gemeinsamen Positionen. Wie kommen wir dann voran?
Ja.
Weil unterschiedliche Länder wollen unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Themenbereichen.
Mhm.
Ja? Deutschland will nicht unbedingt vorwärts gehen in Sachen der Eurozone, Frankreich schon. Italien will vorankommen in Sachen Flüchtlingen und Flüchtlingsaufteilung, Frankreich und Deutschland und die Nordseeländer nicht so ganz. Diese Flüchtlingsaspekte, da haben die osteuropäischen Länder ein Problem, aber die sind super für Personenfreizügigkeit innerhalb der EU, weil so viele von deren Bürger arbeiten und leben woanders in der EU. Mhm. Also die mögen das ganz gerne. Diese finanzielle Aufteilung und die Europäische Kommission hat das so auch einen Vorschlag gemacht, das zu erhöhen, dass ärmere Länder kriegen mehr Geld von diesen EU-Regionalfonds als die reichen Länder.
Mhm.
Da gibt es auch grob eine Unterstützung dafür.
Mhm.
Also das ist ein bisschen der Lage. Also dass die EU ist grob, finde ich, sehr resistent gerade.
Mhm.
Aber wenn wir machen einen Vergleich zwischen der jetzigen Situation und der Lage während der 90er zum Beispiel. Mhm. So während der 90er hatte man 3 Vertragsänderungen innerhalb von einem Jahrzehnt. Niemand will die EU-Verträge gerade ändern.
Mhm.
Und wenn man will grundsätzliche Reformen, eine demokratische Legitimation der Eurozone zum Beispiel, da brauche man Vertragsänderungen. Aber niemand redet gerade darüber, weil die haben Angst. Also es ist dann sehr schwierig, weil irgendwie die ganze Situation, die EU geht nicht kaputt, aber kommt auch gleichzeitig überhaupt nicht voran.
Mhm. Mhm. Naja, das ist schon seltsam. Also es ist.
Aber auch, man brauche vielleicht auch Leute, die gemeinsam irgendeinen Plan vorlegen können.
Mhm.
Aber das ist auch, was auch zum Teil funktioniert. Also, weil Merkel ist auf jeden Fall die wichtigste und stärkste Politikerin in der EU gerade.
Mhm.
Aber wo will Merkel hin? Sie will die EU nicht hinbringen, wo Macron die EU hinbringen will. Das wissen wir nicht. Aber wenn Merkel ein weißes, leeres Blatt Papier hat und einfach mal so sagt, okay, ich kann alles tun für die EU, wo will ich die EU hinbringen?
Mhm.
Ist sehr schwierig, sagen, was will sie tun? Ja?
Aber will sie nicht doch Macron folgen? Vielleicht nicht ganz so nach dem, was ich gehört habe?
Aber der kann so Vorreiter sein und sie folgt zum Teil schrittweise danach. Mhm. Also es wäre meine Hoffnung, also ich finde die neue Regierung in Spanien zum Beispiel sehr, sehr interessant. Mhm. Seit dem Absturz von der Rajoy-Regierung. Josep Borrell, der neue Außenminister da, der war vorherigen Vorsitzender im Europäischen Parlament, also der kennt die EU sehr gut. Spanien hat sich zum viele Themen mehr geäußert in den letzten paar Wochen auf EU-Ebene als in den Monaten zuvor. Also da könnte man etwas finden. Man sah auf dem Gipfel, dass Italien, obwohl mit so einer populistischen Regierung Conte, der Premierminister, der spielt zurzeit mit. Sehen wir mal. Aber gerade in der Lage, also gute Vorschlagsideen von wie man vorankommt, und besonders im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik sehe ich gerade kaum, leider.
Naja. Ja, nun gibt's ja Leute, also gerade im rechten Spektrum, die dann sagen, ja, wir müssen zu dem Konzept des Europas der Vaterländer zurück. Das war ja so eine Idee von Charles de Gaulle, allerdings eine, die so ein bisschen eigentlich anti-europäisch vielleicht nicht, nur er wollte halt nicht die Integration. Er wollte nichts von der französischen Souveränität abgeben. Und die konservativen Kräfte, also scheinen ja jetzt gerade sowas auch wieder, also dieses Konzept zu wollen.
Ja, aber was wird das so in der Realität dann, was sind die reale Auswirkungen von so einer Politik? Weil, sagen wir so, die traditionellen konservativen Parteien, die ÖVP, so europäische Volksparteien auf europäischer Ebene,
also
die machen so emotionalen Reden zum Thema nationale Identität und zurück zu so die christliche Geschichte Europas und solche Sachen. Aber dahinter steht kein Konzept von, wie könnte sowas auf europäischer Ebene auch aussehen. Und schau mal, wenn so eine Partei in so eine Richtung geht, wie die CSU in Bayern, das ist nicht immer sehr populär, weil die verlieren auch dann obwohl es klingt wie ein bisschen wie ein Widerspruch, aber die multikulturellen Konservativen in den Städten, die traditionell auch so die Unternehmer, die auch diese Parteien unterstützt haben. Also halte ich für einen falschen Weg für solche Parteien. Aber man muss auch sagen, dass wir sind jetzt weniger als ein Jahr vor der Europawahl und die Aussichten für die europäischen Volksparteien sehen nicht so besonders positiv aus. Weil in vielen Ländern, die verlieren an die so Rechtspopulisten wie die AfD. Und die verlieren dann auch im Zentrum des politischen Spektrums zu liberalen oder grünen Parteien. Also der Lage ist für traditionellen konservativen Parteien, Deutschland ist vielleicht da der große Ausnahme. Der Lage für so in Frankreich, in Italien, in Spanien. Die Aussichten für diese Parteien sind nicht super gut. Aber was bedeutet das in der Realität, so eine Europa der Vaterländer? Wie könnte sowas so in Kraft treten? Was für Änderungen wird das dann bedeuten? Rückwärts gehen in Sachen EU-Demokratie? Weniger Macht für das Europäische Parlament.
Das wäre wahrscheinlich Konsequenz.
Aber dann zum Beispiel, also das ist ein sehr schwieriges Argument zu machen, weil einfach mal sagen, okay, wir wollen weniger Demokratie auf europäischer Ebene.
Ja, das klingt nicht gut.
Das klingt nicht gut. Also auch europäischen, auch die britischen Konservativen sagen sowas nicht. Und sie, die sind so wirklich die Vorreiter von so einer Vaterlandsum-Idee.
Aber es stimmt schon, dass das Europäische Parlament hat eigentlich ein gutes Ansehen in der Öffentlichkeit. Ein schlechtes Ansehen hat vielleicht die Kommission mit ihren Vorschriften und Lasten und so. Das Parlament.
Aber schau mal in die Eurobarometer. in nur 5 Mitgliedstaaten, und dazu ist Deutschland eins von diesen 5, sind die EU-Institutionen weniger getraut als die nationalen Regierungen und Parlamente.
Ja, ja. Ja.
Also in 22 Mitgliedstaaten gibt es eine höhere Vertrauen für alle EU-Institutionen als für die nationalen Institutionen.
Ja. Naja gut, aber wenn es eklatante Fehlentscheidungen gibt, wie möglicherweise jetzt in Bezug auf die Upload-Filter oder so, kann natürlich
das… Ja, danke Axel Voss. Aber da ist auch eine interessante Frage, weil das war monatelang so nur eine technische Diskussion auf Brüsseler Ebene.
Ja, ja.
Das kam in den Medien nicht an. Für Leute, die diese Debatten sehr, sehr nah verfolgen, da haben wir das so gesehen. Wir haben versucht, Druck auf das Europäische Parlament zu machen, ohne Erfolg. Und Axel Voss, der Berichterstatter im Europäischen Parlament, hat einfach so die Linie von den Großunternehmern und die Lobbyisten, Industrielobbyisten in Brüssel verfolgt.
Ja.
Jetzt ist es so im Ausschuss im Europäischen Parlament durch. Da gibt es einen riesen Aufschrei, inklusive von der österreichischen Regierung übrigens. Und das fand ich sehr interessant, dass so eine Reaktion kommt von da, wo der verantwortliche Minister von der FPÖ kommt. Und jetzt gibt es Druck auf Axel Voss und auf dem Europäischen Parlament, in der andere Richtung zu gehen. Also diese Diskussion ist überhaupt nicht abgeschlossen. Also da gibt es noch was zu tun. Aber dann
das wenn freut man mich sehr.
Nee, klar, also aber wir haben keine Abstimmung im Plenar und da ist der Position wackelt jetzt schon, ja? Also es ist sehr sehr interessant, dass wenn man stellt dann die EU-Institutionen unter öffentlichen Druck, die reagieren drauf. Aber es ist oft verdammt schwierig, solche besonders technischen Fragen, damit das erreicht ein größeres Publikum, um dieses so Druck aufzuüben. Also das ist mein Verständnis da. Es ist auch der Fall, dass in den Monaten und Jahren gleich nach einer Europawahl, da funktioniert es ein bisschen besser. Also weil da die Industrielobbyisten haben nicht genug Zeit gehabt, um die Netzwerke so richtig so reingreifend in den Institutionen aufzubauen.
Ja, ja.
Und es gibt auch jetzt in Brüssel, es ist ein bisschen nervig, es gibt auch besonders viel Druck, alles abzuschließen vor der Europawahl. Und wenn man trifft dann Entscheidungen unter Zeitdruck, die sind oft schlechten Entscheidungen. Also es ist typisch, dass das Europäische Parlament trifft so eine Entscheidung jetzt. Ja? Wenn der Lage, wenn das Europäische Kommission, das Vorschlag der Europäischen Kommission käme 2 Jahre früher voraus, wäre dann vielleicht ein anderes Endergebnis doch noch möglich. Ja, aber gut. Aber dieses Kampf in Sachen Upload-Filters ist nicht verloren. Mhm. Dieses Kampf, da gibt es noch ein bisschen Hoffnung.
Also ich mache dazu auch noch einen Podcast.
Gut.
Das ist also jetzt ja gerade sehr
aktuell. So,
wenn ich schon mal Werbung mache.
Ja, gut.
Ja, gut. Jetzt hatten wir die Upload-Filter und wir hatten aber eigentlich auch schon das Thema gemeinsamer Markt und so angesprochen. Gemeinsamer Markt, Zollunion. Vielleicht sollten wir auch nochmal auf die Vor- und Nachteile von solchen Einrichtungen eingehen, insbesondere wenn wir dann noch über den Brexit sprechen wollen.
Ja klar, also grob, die Zollunion ist so der älteste. Bedeutet, dass es gibt keine Zölle auf Importe, Exporte zwischen europäischen Ländern.
Ja,
das bedeutet, dass besonders so Industrien für Waren, man hat europaweite Lieferketten mittlerweile und genau deswegen. Den Motor von ein Mini, die Teile kommen aus vielen Ländern, die Motoren sind in München gefertigt, die sind in den Autos in Oxford in Großbritannien eingebaut und dieses gefertigte Auto ist dann nach einem anderen europäischen Land exportiert. Das bedeutet, dass die EU hat dann auch einen sogenannten Common Commercial Policy, das ist dann, was wir dann meinen von so einer gemeinsames Außenhandelspolitik. Das bedeutet, dass die EU schließt dann Handelsverträge mit anderen Regionen der Welt dann ab. Das bedeutet, dass die EU hat so einen Vertrag mit Südkorea, dass es gibt dann keine Zölle auf Autoexporte von die EU nach Südkorea, wenn 55% des Werts des Autos ist aus der EU oder dann umgekehrt, Hyundais oder keine Ahnung, was für anderen Kias können dann aus Südkorea nach Europa importiert werden, auch ohne Zölle.
Also, das ist natürlich schon.
Das ist schon eine gute Sache.
Ja.
Unser Problem möglicherweise damit ist, wie sehen solche Handelsverträge dann aus in der Zukunft und wie sieht eine gerechte Handelspolitik dann aus mittelfristig? Also, ich habe persönlich überhaupt kein Problem mit dieser Situation, dass die EU eine Zollunion ist. Mhm. Ich habe manche Probleme mit, was steht dann in diese Handelsverträge mit anderen Regionen der Welt, die EU dann verhandeln will. International ISDS Industry State Dispute Settlement, Schiedsgerichte, genau. Es fehlen mir die Wörter. Da habe ich natürlich auch ein Problem damit. Aber dann, meine Lösung da ist, wir diese Debatte, gestartet durch diese vorgeschlagene Transatlantic Trade and Investment Partnership mit den Vereinigten Staaten, da sind wir ein bisschen vorangekommen. Okay, wie soll so ein Handelsvertrag aussehen? Aber wir müssen auch akzeptieren, dass es gibt eine Mehrheit von Liberalen und Rechten so auf dem politischen Spektrum. Wir, sage ich mich so, wir Linken sind in einer Minderheit in Europa. Das bedeutet, dass wir müssen weiterhin arbeiten, damit unsere Kritik an dieses System dann vorankommt. Aber grob, dass die EU eine Zollunion ist, das halte ich für eine gute Sache und so muss es bleiben. Weil was wir nicht wollen, ist wieder Zollkontrollen an nicht nur Kontrollen der Leute, die über den Grenzen gehen, sondern auch Kontrollen der Waren.
Ja.
Das Binnenmarkt ist dann geht viel, viel weiter und ist auch grob, auch in den meisten Aspekten dann aus meiner Sicht dann eine gute Sache. Das bedeutet, dass egal wo irgendein Produkt hergestellt ist, das muss die gleichen Standards dann respektieren. Sachen Lebensmittel, das muss hohen Standards erfüllen, egal wo das produziert ist. Es gibt dann gemeinsame Systeme, so ein gemeinsames Tracking, wenn es irgendein Problem gibt mit der Herstellung von, keine Ahnung, Eier in die Niederländer, gab es ein Problem. Man könnte dann prüfen, wo sind diese Eier hingegangen, um das Ganze so checken und kontrollieren. Da haben wir natürlich auch dann die Frage, sind unsere Standards hoch genug? Respektieren unsere Standards die Umwelt genug? Wie stark sind unsere Bürgerrechte, Verbraucherrechte? Wenn irgendwas schief geht, wenn ich etwas im Internet bestelle in einem anderen Land, wenn ich digitale Produkte bestelle oder digitale Inhalte herunterladen will, da sind unsere europaweiten Systeme entsprechen unsere so alltäglichen Erwartungen nicht. Also da können wir, da gibt es noch eine Menge zu tun. Aber da ist es auch dann eine Frage von wie, das grundsätzliche Idee halte ich noch für sehr gut. Die Frage ist, wie kommt man dann voran? Wie findet man Lösungen, das zu verbessern? Wie passt man da auf, dass das kommt voran auf europäischer Ebene? Also die sind dann die was so das Binnenmarkt ist dann eine Reihe von Standards der Produktion, Umweltstandards, Herstellungsstandards, um diese so grenzüberschreitende Handel zu ermöglichen.
Ja, sicherlich eine gute Sache.
Wow, finde ich auch eine gute Sache.
Ja. Denn wenn man das nicht hätte, dann wäre es deutlich schwieriger. Dann müsste man gucken, wie das ist, wenn man halt jetzt irgendwo woanders Eier bekommt und die dann auch den hiesigen Standards entsprechen. Ja. Aber was natürlich fehlt bei diesen ganzen, diesen Erwägungen, da geht es ja immer nur wieder um, im Grunde um Markt und Wirtschaft. Ja. Wie sieht es denn aus mit den sozialen Standards in Europa? Denn da gibt es ja große Unterschiede. Ja. Und wäre das nicht auch wichtig, dass es so eine Art soziales Europa gäbe?
Ja, aus ideologischer Sicht ja schon. Die Frage ist,
aus praktischer Sicht ja, vielleicht, denn wenn zum Beispiel ein anderer Mindestlohn in Frankreich ist als in Deutschland, was der Fall ist, aber da ist der Unterschied wohl nicht so groß, aber jetzt nehmen wir noch Polen dazu, dann wollen doch am Ende alle da arbeiten, wo es mehr Geld gibt.
Ja, aber das, ja, aber der Situation ist,
da Steuern die zahlen, wo man die wenigstens.
Genau, und die Lebenskosten sind auch entsprechend anders.
Ja, ja.
Und was für einen Lohn man kriegt, da gibt es auch großen Unterschied. Also es war schon in Deutschland nach der Wiedervereinigung schwierig,
ja, ja, klar.
Mindeststandards einzuführen.
Ja.
Also da ist, woran es hauptsächlich scheitert, ist, was für Standards könnte man etablieren? Man hat auch hinter den Kulissen eine Art so Systeme dafür. Also es ist nicht möglich, einfach mal so in einen anderen europäischen Land zu gehen und einfach mal so Sozialgeld oder so von einem anderen Staat zu kriegen.
Ja.
Also das geht nicht.
Sozialhilfe. Ja.
Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld oder solches. Und wenn man gearbeitet hat und das dann auch dann doch noch braucht oder doch dort nimmt, es gibt ein System, so ein Ausgleich zwischen die europäischen Länder, damit nicht das ganze Last fällt auf den Schultern von ein Land,
ja, ja.
Rentenzahlungen. So. Man hat hinter den Kulissen eine Reihe von Systemen, um diese Freizügigkeit halbwegs zu ermöglichen. Also da könnte man weitergehen. Aber da sehe ich ein bisschen ein Problem. Es wird eine Menge kosten. Es gibt keine politische Mehrheit dafür gerade. Und obwohl es klingt schön, müssen wir das unbedingt auf europäischer Ebene regeln? Also ich bin aus Sicht als Föderalist, da bin ich ja, nicht
ja.
sicher.
Ja, 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 gut. Okay.
Also und auch, wenn wir das auch auf europäischer Ebene regeln, dann brauchen wir vielleicht dann auch eine europäische Steuer, um genug Geld auf die europäische Ebene zu haben, um sowas zu finanzieren. Ja. Was die EU auch tut, und da könnte die EU viel, viel mehr machen, ist, die EU investiert Geld in wirtschaftlich schwachen Regionen, um das Wirtschaftswachstum da zu erhöhen und dadurch hoffentlich auch die sozialen Probleme zu reduzieren. Also etwas so für die wirtschaftliche Gleichheit praktisch. Also ginge das dann auch, das doch nur zu hören, das ist nur um den 0,3-0,4% der Bruttoinlandsprodukt der ganze EU. Also das ist nicht viel Geld. Ja. Könnte man da was machen, um die Unterschiede zu reduzieren? Aber ich hab Angst, diese Idee mindesteuropäischen Sozialstandards einzuführen. Also, weil ich bin nicht sicher, was das dann bedeuten wird, von wie die EU funktioniert und geht das, ist das zu viel, was man dann auf europäischer Ebene dann rüberbringt. Das ist meine Fürchtung.
Aber es gibt ja unterschiedliche Bedürfnisse. Also viele Dinge können tatsächlich auch in der Hinsicht, wenn es um Soziales geht, dezentral gemacht werden. Ja. Aber du hast ja selber gesagt, du bist jemand, der europaweit selbstständig tätig ist und so. Also für so Leute wie dich gibt es ja vielleicht schon einen Bedarf, dass man etwas auf europäischer Ebene regelt.
Ja, aber was denn? Also ich was könnte ich dann wünschen? Also weil eine vereinfachte System für Umsatzsteuer auf europäischer Ebene wäre gut.
Ja. Ja, zum Beispiel.
Das wäre prima. Obwohl das habe ich auch mehr oder weniger gerade im Griff. Wir haben immer noch Probleme mit so europaweiten Versand von Kleinunternehmer, also wir haben Probleme, also eine sehr ungerechte Situation mit Steuerhinterziehungen von Großunternehmen. Also wohne hier und ich bezahle dann mehr Steuer als ein Kleinunternehmer in Luxemburg vielleicht. Amazon kann das regeln, ich nicht. Ja. Also solche Themenfelder könnte man schon vorankommen, also das da europaweit zu regeln. Es gibt auch interessante Initiativen, aber auf nationaler Ebene, diese Digital Citizenship in Estland zum Beispiel. So, da habe ich recht, ein Firma zu gründen in Estland, wenn ich das machen will. Habe ich nicht gemacht, aber könnte man irgendeine, so eine, diese, es gab dieses Idee, eine gemeinsame, so, European Small Business Statute einzuführen. Aha. Es gibt auch diese Idee, den sogenannten Common Corporation Tax Base, um Steuerhinterziehung zu reduzieren. Also, ich bin für alle diese Maßnahmen, ja klar. Also, da gibt's noch was, wo man vorankommen könnte.
Ja, ne.
Aber das ist nicht sozial.
Naja,
oder würde ich nicht als sozial definieren.
Ja. Weiß man nicht. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Vortrag in Florenz gehalten und jetzt brauchte ich da eine italienische Steuernummer. Warum eigentlich? Ich habe doch eine deutsche und die müssten doch europäisch kompatibel sein. Das muss man doch irgendwie hinkriegen, dass jede Person nur eine Steuernummer
hat. Ja, aber das ist ein Problem auf der italienischen Seite, weil ich arbeite selbst für die italienische Beamtenschule in Caserta. Mhm. Und da ist, ich brauchte einen europäischen Umsatzsteuernummer. Mhm. Und das, also ich habe eine deutsche Steuernummer und dann habe ich dann einfach eine europäische Steuernummer dann hier von der Bundesebene gekriegt, nicht von meinem Finanzamt.
Ach so.
Das habe ich dann denen in Italien gegeben und das haben die da akzeptiert. Ah. Also das habe ich, also ich hatte eine Firma in Großbritannien, ich habe für viele Kunden in Belgien gearbeitet, in Deutschland auch. Es ist oft da eine Verständnisfrage. Mhm. Ja, also in Großbritannien ist keine Umsatzsteuernummer erforderlich als kleiner Unternehmer.
Mhm.
In Belgien ab den ersten Euro ist eine Umsatzsteuernummer erforderlich. In Deutschland ist es in der Mitte, mhm. Es liegt bei 16.000 Euro. Mhm. Also ich kann damit leben, dass die Länder unterschiedlichen Standards haben.
Okay,
finde ich okay.
Ja, ja.
Aber ich muss dann verstehen, dass wenn ich eine Rechnung stelle an einen belgischen Kleinunternehmer, dass der oder die versteht meine Situation nicht und umgekehrt.
Ja, das ist aber schon schwierig. Also ich weiß.
Aber ich muss sagen, ich kenne diese genaue Situation nicht. Aber ich denke, das Problem war fehlende Verständnis auf der Seite der italienischen Vertraggeber da.
Mhm. Ah ja, denn ansonsten es ist wirklich sonst schwierig mit diesen verschiedenen Steuernummern und so. Man weiß auch nicht, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Fahrkarte kaufen will in Spanien und will das eine Zugfahrkarte und will das übers Internet machen, dann wollen die meine spanische Steuernummer haben, sonst geht das gar nicht.
Ja, genau. Ja,
dann frage ich mich immer, was soll das?
Aber dann, es gibt auch dann in solchen Dingen anderen Firmen, die versuchen dann einfach mal voranzukommen, Wege um diese Regelungen. Finanzdienste wie TransferWise, die bieten internationalen Konten an, auch kostenlos, um das zu überwinden. Oder im Bereich der Fahrkartenkauf gibt es diese super gute europaweite Firma Trainline.eu. Und die verkaufen dann alles für alle Bahnunternehmen.
Mit Aufschlag?
Nein, in Großbritannien Aufschlag. In anderen europäischen Ländern nicht. Also,
okay.
Da kommen wir schrittweise voran. Also, aber dafür braucht man dann natürlich auch offene Daten, um sowas zu ermöglichen. Also schrittweise kommen wir da voran. Das Problem ist dabei, bei sowas haben wir Probleme im grenzüberschreitenden Verkehr. Es fehlen dann die Passagierrechte zum Beispiel. Also, und das muss dann auch europaweit geregelt werden. Also wir entdecken die Probleme, wir kommen schrittweise voran, um die ein bisschen zu lösen. Aber natürlich könnten wir so schnellere Fortschritte natürlich wünschen.
Mhm. Aber du bist optimistisch, also Europa bricht nicht auseinander.
Nein, Europa bricht nicht auseinander.
Okay.
Ja.
Ja, aber es gibt doch jetzt sowas wie Brexit, dann sind wir ja schon beim Thema.
Ja.
Also dann.
Ja, Großbritannien bricht auseinander, aber die EU nicht.
Ganz Großbritannien?
Nein, also das war ein bisschen als Witz gemeint, aber der Lage ist gerade erschreckend in Großbritannien. Also und in Großbritannien, also das hat, ich muss sagen, dass ich bin so positiv beeindruckt von, wie die EU in diese Verhandlungen alles bis jetzt geregelt hat. Mhm. Die EU war gut vorbereitet, war vereint. Michel Barnier, der Chefverhandler, der ist ein kluger Kopf, der ist auch ein ruhiger Typ. Also mhm. der ist genau der Richtige für richtige Person für so eine Verhandlung. Die britische Seite, da ist nur Chaos. Also die Briten haben keinen Brexit-Plan vor der Volksabstimmung. Die Kampagne war so volle Lügen auf der Seite der Brexit-Befürworter. Seitdem streitet die britische Regierung so intern und findet keine gemeinsame Position in diese Verhandlungen. Die haben diese sogenannte Artikel 50 Austrittsprozedur angefangen, nur aus parteipolitischen Gründen. Mhm. Theresa May, die selbst für den Verbleib gestimmt hatte, musste unbedingt mit dem Austritt beginnen, weil sie war unter Druck innerhalb der seiner eigenen konservativen Partei. Und dann Großbritannien ist so schnell in diese Verhandlungen reingerannt, ohne Klarheit und ohne eine gemeinsame Position von was will die britische Regierung? Weil alle Aspekte von was die Briten wollen oder diese Mischung ist für die Brüsseler Seite unakzeptabel. Mhm. Priorität für die Brüsseler Seite ist, dass die sogenannten vier Freiheiten der EU müssen gehalten werden. Mhm. Die juristische Einheit, der Binnenmarkt muss bleiben. Mhm. Und es muss keine harte Grenze geben in Irland. Mhm. Die sind die so top, höchste Prioritäten der EU-Seite.
Ja, also wobei der letzte Punkt meiner Meinung nach nicht möglich ist. Keine harte Grenze in Irland.
Es ist durchaus möglich.
Mit den Vorstellungen.
Wir wollen Großbritannien.
Ja, klar. Ja, also Großbritannien, insbesondere diese Regierung, die ja die Unionisten auch noch als Koalitionspartner
ja,
hat.
Ja, genau. Aber
man, ist doch, also wie sollen die denn gerade.
Aber denk mal dran. Also wenn Großbritannien könnte, ja, irgendeine Art so sehr sanften Brexit machen. So ein bisschen so eine Lösung wie Norwegen. Norwegen ist im europäischen Binnenmarkt, ist aber ist kein EU-Land. Sowas, ja, und eine Einigung auf so, wie man macht so ein Soll-Kontrollsystem, könnte man dann dieses Problem auf der irischen Grenze dann lösen. Aber das ist dann für die britische Regierung jetzt andere Gründe, dann nicht akzeptabel. Weil Theresa May wiederholt ständig diese Wir nehmen Kontrolle für unsere Gesetze, unsere Grenzen und unser Geld zurück. Mhm. Was sie damit meint, unsere Gesetze ist, sie will keine Kontrolle mehr der Europäische Gerichtshof über der Situation, juristische Situation. Mhm. Geld ist, sie will kein Geld mehr in das EU-Haushalt einbezahlen. Mhm. Und Grenzen ist nicht Grenzen, aber es ist, sie will Personenfreizügigkeit beenden. Mhm. Die sind die drei Hauptprioritäten der britischen Regierung. Mhm. Und dass die nordirische Grenze offen bleibt. Mhm. Diese vier gleichzeitig sind nicht zusammen möglich. Das geht nicht.
Aber da geht es ja gar nicht um den Binnenmarkt. Das heißt, sie könnten ja im Binnenmarkt bleiben und eigentlich sogar in der Zollunion. In diesen Punkten geht es ja nicht darum.
Nein, weil eins von den grundsätzlichen Teilen der Binnenmarkt sind diese vier Freiheiten und Personenfreizügigkeit ist eins von diesen vier Freiheiten.
Ja, stimmt. Okay. Und sag doch mal, welches das sind.
Also das ist Freedom of Movement of People, so Menschen, Waren, Dienstleistungen und Finanz. Mhm. Die sind die vier Freiheiten.
Ah, ja.
Ja? Mhm. Also, da haben die Briten, also mit Waren kein Problem, vielleicht auch mit Finanz kein Problem, also, aber auch mit Dienstleistungen, also da die wollen auch ein bisschen anders sein. Ja? Also, aber da kommen wir dann zu dieser anderen Priorität der EU-Seite, diese diese Untrennbarkeit der Binnenmarkt. Mhm. Also, denk mal dran, es gibt den European Aviation Safety Authority, also diese Behörde regelt Luftsicherheit in Europa.
Mhm. Ja, das kann man ja nur übernational machen.
Okay.
Ja nicht
und man hatte dann zwei Optionen. Also Luftsicherheit in den Vereinigten Staaten ist nicht durch die europäische Behörde geregelt, sondern durch eine amerikanische Behörde.
Ja.
Die akzeptieren gegenseitig deren eigenen Standards, kein Problem. Mhm. Großbritannien hat gerade keine Behörde mit alle benötigten Kompetenzen. Mhm. Was macht dann Großbritannien? Großbritannien könnte mal sagen, okay, wir akzeptieren einfach die europäischen Standards, aber das bedeutet, dass man muss dann die Regelungen den Europäischen Gerichtshof auch respektieren.
Ja, ja, klar.
Das lehnt Theresa May schon ab.
Ja, 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 klar.
Also entweder man hat dann die Chance, okay, man könnte so einen eigenen Standard dann entwickeln, braucht 10 Jahre eine Menge Geld, oder man respektiert noch die EU-Standards. Man muss irgendeine Entscheidung treffen.
Mhm.
Großbritannien trifft gar keine Entscheidung zwischen diesen zwei Arten von Optionen.
Mhm.
Ja? Oder ein Zollsystem. Ja? Es gibt 5-mal so viele Waren, die aus der EU, sogenannte anfänglich Shipments, die von anderen EU-Ländern nach Großbritannien jährlich kommen, als von außerhalb der EU nach Großbritannien. Ja, das bedeutet dann, 6-mal so viel im Jahr muss man an der Grenze, wenn Großbritannien außerhalb der Zollunion ist, 6-mal so viele kontrollieren, wenn Großbritannien raus aus der EU geht.
Ja, ja, ja.
Wo sind die Zollbeamte für sowas?
Ja, ja.
Das bedeutet dann, dass Großbritannien befindet sich jetzt gerade in so einer Sackgasse, die britische Regierung vertritt gerade eine Position, wo die überhaupt nicht vorankommen.
Mhm.
Also die vertreten etwas oder versuchen was zu verhandeln. Mhm. Das kann nicht akzeptabel für die EU dann sein.
Mhm.
Also
es ist für Großbritannien ja von großem Nachteil. Also es geht ja jetzt, du hast jetzt nur gesagt, die Zollunion, also Importe nach Großbritannien und so, aber jetzt, ich habe das vor einiger Zeit gelesen, wenn jetzt Whisky von Schottland nach Südamerika verschafft wird, dann geht das zurzeit ohne Zoll, weil es da eine Vereinbarung gibt zwischen der EU
und
diesem Bund der Südamerikaner.
Gibt's
für die gesamten, also gibt's eine Vereinbarung.
Ja.
So, wenn jetzt Großbritannien austritt, dann gilt das ja nicht mehr.
Genau.
Und dann muss Großbritannien hingehen und zwar wahrscheinlich mit jedem Land einzeln behandeln, wie das ist mit den Whisky.
Na klar, genau.
Und dann werden die natürlich sagen, ja wieso? Wenn ihr uns nichts gibt, dann müsst ihr 120% zahlen. Das ist nämlich tatsächlich so. In Südamerika ist der Zoll auf Alkohol 120%.
Ja,
das heißt, es gibt eine enorme Preissteigerung, sodass Whisky da praktisch nicht mehr verkauft werden kann.
Stimmt.
Das heißt also, die Schotten werden sich ganz schön ärgern.
Das stimmt. Und das ist diese ganze Irrsinn an diese ganze Brexit.
Ja.
Also, weil die viele Brexit-Befürworter haben gesagt, wir exportieren dann unsere Waren in den Rest der Welt.
Hey, Moment,
die EU hat 759 Handelsverträge mit 163 Ländern.
Ja.
In alle Bereiche. Fischerei, Luftverkehr, Zollstandards, Agrar, alles Mögliche.
Mhm. Ja.
Wie regelt Großbritannien diese ganzen Dinge? Und, da hat Großbritannien schon was zusammen mit der EU erreicht.
Mhm.
Weil die haben, denk mal dran, es gibt im Jahr Fleischexporte aus Argentinien nach Europa. Es ist keine Ahnung, in welchen Hafen oder Flughafen das ankommt, ist egal.
Mhm.
Man bezahlt sowieso das gleiche Zoll drauf. Also es gibt zuerst eine Quote von 20.000 Tonnen im Jahr zollfrei.
Ja, ja.
Und danach Zoll.
Mhm.
Aber wie viele Tonnen erreichen Großbritannien und wie viele Tonnen der Rest der EU?
Mhm.
Die EU zusammen mit Großbritannien hat eine Art und Weise, das zu kalkulieren, vor der Welthandelsorganisation vorgestellt und gesagt, okay, das ist unser Vorschlag, wie wir diese Quoten aufteilen. Was denkt ihr dazu, anderen WTO-Länder, inklusive Ex-Kolonialländer der Briten, Kanada und Australien so? Akzeptieren wir nicht, sagen die anderen WTO-Länder.
Ja.
Also, und das alles, tritt in Kraft am 29. März 2019.
Ja,
das erledigt man nicht mit einer Übergangsperiode. Das ist eine verdammt gefährliche Sache.
Ja, ja, ja. Naja.
Und die Briten haben keine Lösung. Mhm. Ja, der internationale Handelsminister in Großbritannien, Liam Fox, der sitzt so rum und sagt, ja, wir werden eine große Handelsnation sein. Hey, Moment mal, also das mache Brexit mache die Hälfte der Handelsbeziehung schon kaputt.
Naja, naja. Aber jetzt doch nochmal zurück auf Irland. Also wie soll das in Irland denn jetzt ausgehen?
Also
was ist denn die Vorstellung?
Die EU-Vorschlag ist, Nordirland bleibt dann in der EU-Binnenmarkt- und Zollunion.
Ja.
Und dann
das
machen,
ist ja mit den Unionisten nicht
so. Das geht dann nicht. Okay, stürzt mal Theresa Mays Regierung.
Ja.
Das können die dann doch tun.
Ja, und wenn Theresa May und ihr Koalitionspartner sagen, nö, das geht nicht, also es muss eine harte Grenze in Irland geben.
Ja, aber die irischen DUP, die wollen keine harte Grenze.
Ja, ja, klar.
Die wollen keine Grenze im irischen Meer, ja? Und die haben auch für den Brexit gestimmt. Mhm. Ja? Also, das ist ein Widerspruch. Also, das geht halt nicht. Mhm. Ja? Mhm. Also, und das bedeutet, dass die haben keine Lösung.
Ja, ja. Und ich halte das an der Stelle wirklich für die größte Schwierigkeit. Ja. Denn ich meine, es will niemand zurück zu einem Bürgerkrieg in Irland. Und
aber
da
dann,
steuert
okay.
man hin.
Hier ist eine Möglichkeit dann für Arlene Foster, die DUP-Vorsitzenden, kipp mal Theresa Mays Regierung, wenn das nicht schlecht ist. Hm. Ja.
Ja.
Ich sehe jetzt gerade, also wir haben diese so 2 Jahre lange Verhandlungsperiode. Die letzten 6 Monate muss man für die Ratifizierung der Austrittsvertrag verwenden. Mhm. Das bedeutet, dass praktisch so Deadline ist dann Oktober dieses Jahr. Mhm. Wir haben gerade nichts. Mhm. Wir haben eine Einigung von wie viel Geld zahlt Großbritannien in das EU-Haushalt bis 2020. Mhm. Und wir haben eine grobe, aber keine spezifische Einigung im Bereich der Bürgerrechte auch bis 2020. Mhm. Wir haben für die nordirische Grenze keine Lösung. Für Großbritanniens Außenhandel mit der Rest der Welt keine Lösung. Mhm. Vorschlag für die zukünftige Beziehung auch keine Lösung. Mhm. Und Großbritannien kommt zu den Verhandlungstisch mit keine relevante oder gute Vorschläge, um diese irische Grenze zu lösen. Mhm. Die haben 2 Vorschläge, die heißen Customs Partnership oder sogenannten Maximum Facilitation. Also Customs Partnership wäre, dass alle Waren, die in Großbritannien rein importiert werden, müssen getrackt werden, um zu wissen, sind die, wenn, keine Ahnung, ein Container kommt in dem Hafen von Felixstowe ein und wird dann exportiert über Nordirland nach Dublin, theoretisch oder so, ja. man folgt, wo jede einzelne Ware geht und man messt dann, was für Zölle man da drauf bezahlt. Mhm. Ja? Denk mal dran, wie kompliziert das ist einzufügen.
Naja.
Da braucht man 10 Jahre Entwicklung für so ein System.
Naja.
Und das kriegen die Briten nicht hin.
Und es ist natürlich auch ein wahnsinniger Überwachungs.
Ja, ja, klar auch. Ja. Also, okay. Großbritannien hat gerade 3 Optionen. Entweder die machen alles, was die EU vorschlägt, so eine Kapitulation, ja? Einfach Grenze im irischen Meer und so eine Art so Kanadienlösung, so Freihandelsabkommen für den Rest Großbritanniens, sondern eine Sonderstatus für Nordirland. Mhm. Ja? Stürzt, das würde Theresa Mays Regierung stürzen. Mhm. Das ist Option 1. Option 2 ist, Großbritannien sagt, okay, alles ist unakzeptabel, wir kommen hier nicht voran. Wir wollen No Deal, also wir gehen einfach raus. Das ist wirtschaftlich so schädigend, dass da wird dann wirtschaftliches Chaos herrschen im Herbst in Großbritannien.
Ja, ja.
Also Kapitulation aus Sturz, ja, oder Verlängerung.
Ja.
Das bedeutet, dass man akzeptiere dann auf beide Seiten, dass man findet keine Lösung bis März 2019.
Ja, ja,
und man verlängert dann dieses Austrittsprozedur. Kann man machen mit einer einstimmigen Entscheidung von alle 27 EU-Mitgliedstaaten. Mhm. Und man verlängert das, bis man findet irgendeine Einigung.
Mhm.
Aber ehrlich, die Frage ist für mich gerade, wo und wann wird es eine Krise geben.
Mhm.
Eine Regierungskrise in Großbritannien innerhalb der konservativen Partei, Neuwahlen in Großbritannien oder eine wirtschaftliche Krise, das wird am Tag, wenn Theresa May sagt, okay, wir brechen die Verhandlungen ab oder sowas in der Art, dann, keine Ahnung, ein Sturz des Wert des Fundes an dem Tag.
Ja, das wird
oder eine Entscheidung, dass Großunternehmen, Airbus und BMW haben in den letzten paar Wochen einfach gesagt, okay, diese Lage, es kann nicht so weitergehen. Wir brauchen jetzt Sicherheit, um wie das alles dann weitergehen kann. Also, es alles war einfach in den letzten Monaten einfach zu ruhig. Wir sahen keine Fortschritte, aber alles blieb ruhig. Aber so kann es nicht bleiben, weil die Uhr tickt noch. Und ich hoffe dann, dass irgendwann, aber ich sehe keine verhandelte Lösung. Weil alles, was die EU anbietet, kann die britische Regierung gerade nicht akzeptieren. Und was die britische Regierung vorschlägt, kann die EU nicht akzeptieren. Ja. Und dann entweder ein Verhandlungsabbruch oder irgendein Sturz muss dann kommen. Ich kann nur dann hoffen, dass dieser Sturz findet statt vor dem britischen Austritt, statt danach. Weil wenn es passiert vor dem Austritt, dann können wir doch noch was retten. Einfach mal so zu den Tischen sagen, okay, wir brauchen mehr Zeit. Weil wenn Großbritannien stürzt aus, das ist nicht nur für Großbritannien sehr problematisch, sondern auch für die anderen EU-Mitgliedstaaten. Also das betrifft dann Großbritannien härter, aber ist auch nicht einfach für die anderen EU-Mitgliedstaaten.
Nee, auf jeden Fall. Das muss man ja immer bedenken. Deshalb kann man sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, naja, wird schon werden. Denn ich glaube, dass wir alle hier auch betroffen sein werden, weil das natürlich zusammenhängt.
Ja.
Die Verflechtungen sind einfach zu groß. Und von daher ist das insgesamt unverantwortlich.
Ja, ja.
Gäbe es denn die Möglichkeit, dass der Brexit ausfällt?
Ja, aber erst nach einer Krise.
Ach so.
Ja, ist meine Meinung. Also die Debatte in Großbritannien ist, okay, wir haben jetzt verstanden, dass Brexit doch noch nicht so gut ist, wie die Brexit-Befürworter in der Kampagne vor zwei Jahren das vorgestellt haben. Dann, es gibt diese sogenannten People's Vote, so eine Bewegung für ein zweites Volksabstimmung. Die wollen die so noch eine Volksabstimmung haben und dann, dass Großbritannien dann doch noch bleiben könnte. So einfach ist es nicht. Also es gibt keine Mehrheit im Unterhaus, so eine Volksabstimmung zu machen. Und die Zeit ist so kurz, dass so eine Volksabstimmung zu machen vor dem Austrittstag ist aus meiner Sicht unmöglich. Man muss zuerst die Verhandlungsperiode verlängern oder irgendwie, man braucht dann mehr Zeit. Zuerst eine Verzögerung, dann könnte Großbritannien doch noch eine andere Entscheidung treffen. Aber einen einfachen Weg, so eine andere Entscheidung und dass Großbritannien bleibt und das vor März 2019, halte ich für fast unmöglich. Danach vielleicht geht's doch noch. Ja. Weil sobald Brexit verlängert ist, dass man dann, oder der Verhandlungsperiode verlängert, da hat man schon einen Schritt geschafft, damit dann Großbritannien dann theoretisch doch noch
bleibt. Aber das halte ich für unbedingt nötig, dass die Periode verlängert wird.
Ja, hasse ich auch.
Alle anderen Lösungen sind
besonders, wie du gesagt hast, in Nordirland ist es so gefährlich.
Ja.
Und ich finde diese Vorangehensweise der britischen Regierung, ich sage nordische Grenze, so völlig unverantwortlich. Also, und okay, ich weiß, dass die meisten, es ist ein englisches Problem. Und das sage ich ganz genau, englisches Problem.
Ja.
Dass die Engländer haben kein Verständnis für diese 1 Million Leute, die da im Nordirland wohnen.
Ja, ja, ja.
Aber denk mal, vor 20, 25 Jahren, als ich noch so Kind war und ich mit meinen Eltern in London war, ich könnte nie verstehen, warum es gab keine so Mülltonnen an Londoner Straßen oder in der U-Bahn. Und meine Eltern haben mir gesagt, nee, es ist wegen der Terrorismusgefahr. Oder mein Onkel, der wohnt in Manchester und da gibt es eine riesen Terroristenbombe in der 90er. So, der könnte betroffen werden. Also das hat das alltägliche Leben in England beeinflusst. Es ist nicht nur da ein Problem an der Grenze. Das kann auch im Rest Großbritanniens auch ein Problem sein. Und das halte ich so für höchst unverantwortlich. Einfach so grob wahnsinnig, wie Boris Johnson vor ein paar Tagen, ein paar Wochen gesagt hat, diese Grenzefrage ist nicht so relevant. Nicht so viele Waren gehen über diese Grenze. Was für ein Verhalten. Also, und das ist, was mir so nervt, ist, okay, ich kann verstehen, dass eine Mehrheit der britischen Bevölkerung hat für den Brexit gestimmt. Eine knappe Mehrheit, aber eine Mehrheit. Und ich habe auch großenteils auch akzeptiert, warum. Aber das bedeutet nicht, dass man muss dann Brexit dann genauso machen, wie die britische Regierung es gerade tut. Mhm. Weil die macht das so eine verrückte Art und Weise. Die passen nicht auf die was die einzelnen Bürger brauchen. Das finde ich. Schau mal in den Details, mach das, damit es am wenigsten so schädlich ist für die einzelnen Bürger. Also die passen überhaupt nicht drauf und das nervt so viel. Hm. Warum kümmert die Regierung nicht um den Details? Also bitte, das ist unser Leben.
Ja. Mhm. Tja, nee, das ist wirklich, wirklich schwer zu verstehen. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, dass das schon so ein bisschen diese englische oder sogar vielleicht Londoner Perspektive ist, denn ich meine, England ist auch groß und Nordengland, ich denke, da ist die Situation auch nochmal anders.
Ja, aber die sind die Regionen, die für den Brexit gestimmt haben.
Ja.
Die ärmsten Regionen, das war so ein Brexit-Votum gegen die Londoner politische Klasse.
Ja, das ist natürlich jetzt nochmal, das sind die Gründe. Und die sind natürlich, die haben auch letztlich mit dem Brexit nichts zu tun. Da ging es, glaube ich, nur darum, dass sich Leute Luft machen wollten gegen das Establishment. Und das ist ja von den Populisten ja auch immer gesagt worden.
Ja.
Da gab es auch diese Argumente, dass der National Health Service dann mehr Geld bekommt und so. Was
war eine totale Schwachsinn, aber ja.
Ja, ne? Also ich glaube auch nicht, dass die Populisten da alle wirklich dumm sind. Gut, bei Johnson weiß man es nicht genau, aber Farage zum Beispiel ist ja nun auch mit einer Deutschen verheiratet und hat ja offenbar jetzt schon mal Pässe beantragt.
Nee, also das kriegt er nicht hin. Also das kann ich bestätigen. Also der hat kein Recht darauf, weil er hat nie in Deutschland gelebt.
Ja, aber seine Frau, seine Kinder.
Ja, die Kinder schon. Die Frau ist selbst solche. Nicht kriegt er das nicht.
Ja,
also der fühlt die Kriterien nicht, glücklicherweise.
Ja.
Bin da ein bisschen froh darüber.
Also, aber ich denke trotzdem, dass naja, oft muss man sagen, klar, die Leute tun Dinge aus Dummheit eher als aus bösem Willen. Aber also so richtig
aber die
dumm.
Die waren klug. Wie die diese Kampagne gemacht haben vor 2 Jahren. Das war sehr klug gemacht. Mm. Also aus kampagnetaktischer Sicht sehr, sehr klug und gut gemacht. Mm. Aber was reichte, um eine Kampagne zu gewinnen, reicht dann nicht, um Brexit durchzuführen.
Ja.
Mach mal einen Vergleich zwischen den schottischen Volksabstimmungen und Brexit.
Mm.
Diese Brexit-Volksabstimmung. Vor der schottischen Volksabstimmung, das war verpflichtend von der Londoner Regierung. London hat von Edinburgh die Edinburgh Regierung verpflichtet, ein sogenannten Brexit, also einem Unabhängigkeits White Paper vorzulegen.
Mhm.
Hieß Scotland's Future, war sehr detailliert, über 600 Seiten lang. Also so wird eine unabhängigen Schottland funktionieren.
Mhm.
Und es gab natürlich Vorteile und Nachteile von was da drin war. Mhm. Und das war sehr, sehr wichtig, während der Referendumskampagne.
Mhm.
Ja, die haben das war so ein zentrales Thema. Ist dieses Plan ausreichend?
Mhm.
Brexit? Es gab keinen Plan.
Ja.
Das bedeutet, dass dann alle Brexit-Befürworter können alle möglichen Vorteile des Brexits vorstellen, ohne die Nachteile zu akzeptieren.
Mhm.
Das wäre natürlich dann eine ganz kluge Taktik, um mit der Kampagne erfolgreich zu sein. Aber dann, wenn man danach Brexit machen muss oder implementieren muss oder durchsetzen muss und man immer noch keinen Plan hat oder immer noch kein festes Verständnis von wie erfolgt das Ding,
ja
da kommt man dann natürlich dann nicht voran. Also dieses kluge Taktik war gut, um die Referendum zu gewinnen, aber reichte dann natürlich danach überhaupt nicht und reicht noch nicht, weil es gibt immer noch, auch heute, keinen Plan.
Ja. Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Ja.
Das ist planlos. Das ist planlos in die Zukunft.
Ja.
Ja. Gut, dann ist das eigentlich fast so ein ganz gutes Fazit.
Ja.
Wir können hier fast aufhören.
Gut.
Ich guck noch mal, ob es irgendwelchen Input gibt aus dem Netz. Sehe ich jetzt nicht. Ja, nee, dann würde ich sagen, Gut. Erstmal herzlichen Dank.
Vielen Dank. War auch eine sehr interessante Diskussion.
Dann schauen wir mal auf die Rückmeldung. Ich hoffe, es kommen Kommentare.
Gut.
Und so.
Und ich, die antworte ich auch natürlich gerne, besonders auf Twitter.
Sehr schön. Also, vielen Dank. Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.